Guten Morgen, ihr lieben Geschwister. Ich freue mich, dass ich euch wieder sehen kann, dass ich wieder da bin. Ja, das Textwort, das wir heute haben, haben wir schon gehört, dieser Bibeltext aus dem Alten Testament. Und es ist ja ein Text, der uns als Christen noch sehr stark berührt, weil wir sofort daran denken, versteht ihr mich alle? Hinten auch? Weil wir sofort daran denken, dieses Lamm, das ist ein Bild für unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Mir kam so der Gedanke, was musste sich Gott Mühe machen, damit wir verstehen, wie lieb er uns hat. Dieses Misstrauen in seine Liebe ist ja schon im Paradies in unsere Herzen gepflanzt worden. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft das nicht? Na, wenn er das gesagt hat, dann will er euch was vorenthalten. Etwas, was wichtig ist für euch. Ihr könntet so stark und mächtig sein wie Gott. So redet die Schlange. Oh, das lebt. Danke. Und das Misstrauen gegenüber Gott und seiner Liebe zu uns war da. Bis heute. Bis heute sind wir misstrauisch, dass Gott uns wirklich nur Gutes gönnt. Und schon im Paradies, bei der Vertreibung aus dem Paradies, hatte Gott seinen Plan. Ich will euch meine Liebe wieder zeigen. Ich will euch zeigen, wie lieb ich euch habe. Obwohl bei mir keine Sünde gibt. Ich bin heilig. Aber ich habe euch so lieb, ich werde alles tun, um euch wieder zurückzuholen. Und diese Geschichte, die jetzt zwischen der Menschheit und Gott beginnt, macht Gott immer wieder fest an ganz einzelnen Menschen. Und ein besonderer Mensch war dieser Abraham. Der hatte Gott vertraut. Der hatte ihm vertraut, dass er es gut mit ihm meint und hat sich aus seinem Land führen lassen, in ein Land, was er nicht kannte. Der hatte Gott sogar so vertraut, dass es gut mit ihm meint, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu opfern. Weil dieses Vertrauen, diese Liebe von Abraham zu seinem Gott so groß war, hat Gott Abraham gesetzt, ja, zum Segen für alle Völker. Und hat ihm versprochen, dass er aus ihm ein großes Volk machen wird. Und diese Gründungsphase von diesem großen Volk, die erleben wir heute Morgen in unserem Textwort. Da geht es um die Gründungsphase des Volkes Israel. Sie haben bis zu dem Zeitpunkt, ja, seit Abraham, Isaak und Jakob, haben sie jetzt 400 Jahre etwa in Ägypten gelebt, sind inzwischen ein großes Volk geworden, einige hunderttausend Menschen, und werden versklavt von den Ägyptern, massiv unterdrückt. 400 Jahre haben sie von Gott nicht viel mitbekommen. Es wird von der Bibel gar nichts berichtet, dass da Gott irgendwas getan hätte. Und jetzt greift Gott ein und sagt, ich will, dass ihr mich kennenlernt. So sagt er das tatsächlich, Mose. Er sagt, ich werde das Herz des Pharao verhärten, damit ihr mich kennenlernt. Ihr sollt sehen, dass ich euer Gott bin, dass ich euer Herr bin, dass ich ganz für euch da bin. Und da gibt es 10 Plagen. Die ersten 9 haben wir jetzt mal außen vor gelassen, ja? Alle Plagen, die der Mose dem Pharao gegenüber angekündigt hat, sind eingetreten. Hat sich alles erfüllt. Die Israeliten haben zugesehen. Sie waren immer ausgenommen von den Plagen, weil Gott genau wusste, wo sie wohnten. Sie waren verschont. Da haben sie schon gesehen, Gott hat mit uns was Besonderes vor. Wir sind sein Volk. Die 10. Plage ist anders. Bei Bei der 10. Plage sagt Gott nicht, weil ihr mein Volk seid, werdet ihr verschont. Bei der 10. Plage hat Gott plötzlich ganz konkrete Anweisungen an sein Volk. Am 10. dieses Monats besorgt er euch ein Lamm. Ganz frei von Fehlern. Behaltet es bis zum 14. Tag bei euch. Dann schlachtet es. Und mit dem Blut dieses Lammes bestreicht ihr eure Türpfosten oben und an den Seiten. Sie mussten was tun. Plötzlich spielte die Zugehörigkeit zum Volk Israel gar keine Rolle mehr. Sie mussten dem Wort vertrauen, dass das Blut sie rettet, das Blut des Lammes sie rettet, sie verschont vor diesem Würgeengel. Zwei Ankündigungen gibt es von dieser 10. Plage. Einmal die Ankündigung beim Pharao und einmal die Ankündigung gegenüber dem Volk. Beim Pharao als Drohung. Wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, wird diese Plage eintreten. Alle Erstgeburt wird getötet. Beim Mensch und Tier. Der Pharao hat auch noch eine Chance zu sagen, oh, vor dieser Plage möchte ich doch verschont werden, ich lasse euch ziehen. Er hatte die Chance. Menschlich. In Wirklichkeit hat Gott ihm die Chance nicht gegeben. Sein Herz war verhärtet. Und das ist schon ein Bild für uns. Wenn Gott uns unser Herz verhärtet, werden wir nie diesen Jesus erkennen. Wir werden nie verstehen, dass er unser ewiges Heil ist, dass sein Blut uns errettet. Ja, und die zweite Ankündigung gilt dem Volk Israel. Nicht als Drohung, sondern als Verheißung. Hört zu, macht das und ihr werdet verschont. Nimmt das Lamm, schlachtet es am 14. Tag, bestreicht eure Türpfosten. Wenn ein Israelit dem nicht gefolgt wäre, hätte der Würgeengel bei ihm auch zugeschlagen. Seine Zugehörigkeit zum Volk Gottes hätte nichts genutzt. Er musste sich auf das Blut des Lammes verlassen, dass das am Türpfosten gestrichene Blut das Zeichen war, dass er errettet wird. Wir wissen nicht, ob es solche Israeliten gab. Die Bibel berichtet es uns nicht. Ich hoffe, es gab keine. Wir hoffen es alle. Es war auch egal, ob sie einen Lappen genommen haben oder einen Pinsel zum Blutstreichen. Es war auch egal, ob sie dabei gesungen haben oder geweint haben. Es war auch egal, ob sie da noch gewisse Zweifel hatten oder ob sie da voll vertraut, ja, ich mach das, ja, das ist der richtige Weg. Die Hauptsache ist, sie haben sich darauf verlassen, sie haben es getan. Nicht die Größe meines Glaubens rettet mich, sondern die Größe meines Herrn rettet mich. Wenn unser Glaube noch so klein ist, Jesus packt mich bei der Hand und sagt, jawohl, ich rette dich. Es spielt auch keine Rolle, ob sie das Blut verzierten mit Schnörkeln. Ne? Alles egal. Das Blut war das Entscheidende. Wenn ein Ägypter das gesehen hätte, damals, wenn ich gefragt hätte, was macht ihr denn da für Sachen? Und der Israelit hätte ihm dann erzählt, ja, weißt du, heute Nacht geht der Würgeengel durch Ägypten. Und an allen Häusern, an deren Eingang die Türpfosten mit Blut bestrichen sind, geht er vorüber. Und wenn dann der Ägypter gedacht hätte, Mensch, ich will das auch probieren. Schaden kann es ja nichts. Ich probiere das. Was meint ihr? Wäre der Würgeengel bei ihm vorübergegangen? Ich höre das, ja. Ich glaube auch. Denn das war das Entscheidende. Ich verlasse mich auf das Blut des Lammes. Nicht die Zugehörigkeit zum Volk Israel. Bei der 10. Plage war das die große Änderung. Könnte auf eine der Anweisungen verzichtet werden? Hätte einer sagen können, ja, ich schlachte das Blut, ich schlachte das Lamm und stelle, ich will meine Türpfosten nicht versauen. Hat mir so viel Mühe gegeben, die recht schön zu machen, das soll attraktiv sein, wenn jemand in mein Haus kommt. Ist doch mein Aushängeschild, die Türe. Ich stelle Schüssel Blut hin vor die Tür. Das sieht er ja. Ich habe das Lamm geschlachtet. Also sind wir auch alle von überzeugt, das hätte nichts genutzt. Hätte alles getan, aber diese Türpfosten hätte er nicht bestrichen. Türpfosten bestreichen. Für jedermann sichtbar. Was ist in unserem Leben sichtbar? Jeder, der an diesem Haus vorbeiging, damals, hat das gesehen. Boah, was haben denn die an ihrer Tür gemacht? Mit Blut bestrichen, ekelhaft. Wie kann man sowas machen? Wir legen ja eigentlich viel Wert auf schöne Türen. Also wir an schönen Häusern sind meistens sehr attraktive Türen. Ist eine Frage des Images. Ne? Wie wird derjenige empfangen, der davor steht und sagt, oh, schwere Eichentür oder sowas, toll. Ja. Nein, genau das wird zerstört. Genau mein Image wird zerstört. Ich habe nichts mehr vorzuweisen, womit ich mich selbst rühmen kann. Ich rühme mich nur noch des Blutes Jesu. Ein wunderbares Bild, was tief in unsere Herzen geht und wo wir auch sehr stark wahrscheinlich mit zu kämpfen haben, wir alle, dass unser Ansehen uns so wichtig ist. Unser Ansehen in der Welt. Und dass man sehr wenig von dem sieht, dass wir nur von Gnade leben. Nur von dem Blut Jesu. Können auch diese einzelnen Anweisungen Gottes auch zum Teil übertragen, oder ich glaube direkt übertragen auf Jesus, obwohl mir da so gewisse Fähigkeiten fehlen. Ich habe das ja nicht studiert, diese Bibel als Theologe. Aber schon allein diese Anweisung, am 10. Tag kauft ihr das Lamm, besorgt es euch, dann lasst es drei Tage ganz bei euch leben. Und am 14. Tag schlachtet ihr es. Ich glaube, das war, wenn das Lamm so intensiv jetzt mit der Familie verbunden ist, das ist schon was. So ein Lamm rührt ja auch das Herz. Auch wenn wir da auf dem Rodderberg manchmal spazieren gehen und sehen dann so eine Herde Schafe und da sind Lämmer dabei, das berührt einem das Herz. Diese jungen, frohen Tiere, die so rumhüpfen und so süß sind. Und am 14. Tag schlachtet ihr es. Jesus war auch drei Jahre im Volk Israel. Hat drei Jahre gewirkt. Das ganze Volk sprach von diesem Mann, von seinen Wundern. Sie kannten ihn alle. Und doch haben sie nach drei Jahren gebrüllt ans Kreuz mit ihm. Er wurde geschlachtet am Kreuz für uns. Wir staunen immer wieder, wie die Bibel berichtet über diese Störrigkeit, die Härte unseres Herzens. Noch in der Nacht, als die Soldaten kamen, um ihn zu fangen, um ihn gefangen zu nehmen, sagt Jesus, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Er sagt, ich bin's. Da fallen sie um. Von diesen Worten, sie fielen um. So stark war seine Macht. Nur mit diesen Worten, mit diesen beiden Worten, ich bin's. Na wieder, wen sucht ihr? Ja, Jesus von Nazareth. Und er sagt, dann lasst diese gehen, meine Jünger, lasst diese gehen. Die schützt er wieder. Ich bin's. Und dann können sie ihn gefangen nehmen, weil er es zulässt. Und einer schlägt noch einem Soldaten das Ohr ab. Und sie erleben das Wunder, dass Jesus das Ohr wieder anhält. Und sie nehmen ihn trotzdem gefangen. Wie hart ist unser Herz, dass wir uns von solchen Dingen nicht bewegen lassen. Wie beim Pharao. Sein Herz war hart. Jesus, Gott hat es nicht weich gemacht. Und alle, die wir hier sitzen, die wir Jesus erkannt haben, ich glaube, alle, wir können sagen, Gott hat da vieles an mir getan, dass ich so weit gekommen bin, meinen Heiland zu erkennen. Gott musste viel an mir tun. Mein Herz war hart und ist oft immer noch hart, auch meins. Die Zubereitung des Lammes mit bitteren Kräutern, ist das nicht ein Bild für das bittere Leiden und Sterben Jesu? Es war bitter. Der Hebräerbrief schreibt, dass Jesus in dem Garten Gethsemane geschrien hat vor Angst. Der großen Geschrei hat er seine Bitten vor Gott und dem Vater gebracht, ob er nicht verschont werden kann. Jesus, der Souveräne, der alles in der Hand hatte, dem alle Macht gegeben war, können wir uns vorstellen, dass er schreit vor Angst, vor dem, was auf ihn zukommt. Die bitteren Kräuter, ein Bild für sein großes Leiden. Das ungesäuerte Brot. In der Bibel wird der ungesäuerte Teig immer als Bild genommen für ohne Sünde. Die Sünde wird als Sauerteig bezeichnet, die alles durchdringt, alles durchsäuert. Die erste Sünde im Paradies, das erste Misstrauen, hat die ganze Menschheit durchsäuert. Alle Liebe zu Gott ist zerstört worden. Wir wollen nur noch unser eigenes. Die Bereitschaft zum Aufbruch. Sie sollten das Lamm, das gebratene Lamm, angezogen essen. Bereit zum sofortigen Aufbruch, weil sie dann sofort von den Ägyptern weggeschickt werden. Bereit zum Aufbruch. Auch wir sind aufgefordert. Bereit sein zum Aufbruch in ein neues Unbekanntes, wo wir ganz uns Gott anvertrauen in unserem Leben. Ja. Und nicht mehr eigene Wege gehen. Es ist der Weg Gottes, um uns Menschen zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Wir kennen alle diesen Vers, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben bei ihm, beim Vater und bei Jesus im Himmel. Er will uns bei sich haben, so groß ist seine Liebe. Und Jesus war sich bewusst sein ganzes Leben lang, dass er das Passahlamm ist. Ich lese euch mal eine Passage vor aus dem Johannesevangelium. Johannes 6. Da sagt Jesus zu denen, die um ihn herumstehen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Also der Glaube, wie auch damals, der Glaube an das, was Gott gesagt hat, das war das Wichtige als Voraussetzung. Und sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber, und da meint er sich, ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das war eine große Herausforderung für die Juden und sie fingen an zu streiten und sagen, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Ne? Das geht doch gar nicht. Und da antwortet Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Er erklärt ihnen nicht, wie er sagt einfach, das ist so. Das ist so. Vertraut doch darauf. Und jetzt ist die Frage, wie meint das Jesus? Und ich habe eine Erklärung in der Bibel gefunden, die uns etwas helfen kann, das zu verstehen, obwohl ich glaube, wir können es mit unserem Verstand nie fassen, was Jesus da sagt. Wir können es nur glauben. Und das Wort wurde Fleisch, heißt es am Anfang des Johannes-Evangeliums. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also sein Wort enthält dieses Fleisch, sein Blut. Sein Wort soll in uns leben, in uns wohnen. Das betont er auch. Wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr tun, was er setzt das als Voraussetzung für das Leben mit ihm, für das neue Leben mit ihm, was die Kraft hat, uns zu verändern. Ja, noch ein Gedanke. Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Das machte ihn gerecht vor Gott. Nicht die Beschneidung machte ihn gerecht, sondern sein Vertrauen auf Gott. Die Beschneidung kam ja anschließend, erst danach. Also nicht unser Handeln im Sinne von, ich erfülle ein Ritual, was Gott will, macht mich gerecht vor ihm, sondern mein Vertrauen in ihn, das macht mich gerecht. Als Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl feiert, sagt er, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Er freut sich darauf, mit seinen Jüngern das Passamahl zu feiern, in dem Wissen, ich bin jetzt das Passalamm. Ich werde geschlachtet. Diese Sache mit Freude und Angst vor dem, was jetzt kommt. Wie kann man das beschreiben? Wie kann man das nachvollziehen? Er will, dass wir errettet werden. Es ist sein ganzes Bestreben, uns aus der Versklaverei der Sünde und des Satans herauszuholen und uns ewiges Leben zu schenken. Er weiß, jetzt ist es gekommen, diese Stunde, wo ich diese Türe öffne für euch alle. Diese Türe, das Öffnen der Türe, nach ich mich die ganzen Jahrtausende gesehnt habe. Es ist jetzt soweit. Und mir ist ein schwacher Vergleich eingefallen. Wir kennen alle unseren Außenminister Steinmeier. Der hat ja seine Niere für seine Frau gespendet. Ich denke, er hat sich gefreut, dass er das tun konnte. Es musste ja auch passen, die Werte und so weiter, musste irgendwie passen. Und ich denke, er hat sich gefreut, dass er seiner Frau diese Niere spenden konnte. Aber ich glaube auch, dass er Angst hatte vor der OP. Ich glaube das. Ja? Also beides. Und ich habe gedacht, das ist so vielleicht ein schwaches Bild, für diesen Konflikt, in dem Jesus, oder nicht Konflikt, für diesen Gefühlen, in denen Jesus steckte, er freute sich drauf, jetzt endlich uns helfen zu können, dass wir errettet werden. Aber er hatte wahnsinnige Angst vor dem, was jetzt auf ihn zukommt. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passahmahl zu essen, bevor ich leiden muss. Von Ewigkeit her hat Jesus diesen Weg bestimmt, den er gehen will, um uns Menschen zurückzugewinnen. Und von Ewigkeit her hat er sich danach gesehnt, uns durch sein Opfer die Tür zum himmlischen Vaterhaus zu öffnen. Jetzt ist es soweit. Er weiß, dass an diesem Abend die Jünger nicht viel verstehen von dem, was er sagt. Er weiß, dass er selbst das Opferlamm ist, das Opferlamm, was jetzt gegessen wird. Er weiß, dass er selbst dieses ungesäuerte Brot ist, das jetzt gebrochen wird, was wir essen sollen. Es ist die letzte Offenbarung Gottes, um uns zu zeigen, wie lieb er uns hat. Und Jesus betont das selbst im Kapitel 15 seinen Abschiedsreden. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Es ist der Vergleich, den wir vielleicht erahnen können, dass einer sein Leben für seinen Freund hingibt. Der muss seinen Freund unglaublich lieben. Sagt, denkt dran, so liebe ich euch und so liebt euch der Vater. Er geht sogar noch einen Schritt weiter, er sagt, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Diese Liebe ist wahrscheinlich noch größer, noch gewaltiger. Aber er weiß, das können wir gar nicht fassen, wie lieb der Vater seinen Sohn hat. Und deswegen dieser Zusatzvergleich von den Freunden, von dem Freund, der sein Leben für seine Freunde lässt. Kannst du das glauben, dass Jesus dich so lieb hat? Was soll Gott noch tun, um uns seine Liebe zu beweisen? Hat er recht, wenn er sagt, ich möchte von dir auch geliebt werden? Wenn er sagt, das ist das wichtigste Gebot, das ich euch gebe, liebe mich. Von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Ja, das ist seine Sehnsucht. Liebe du mich auch. Ich liebe dich schon so. Ich liebe dich mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Ich bin nur für dich da. Es gibt keine weitere Steigerung seines Liebesbeweises zu uns. Gott wurde Mensch und versöhnte die Menschheit mit sich selber. Und das Schöne ist, wenn wir uns da seiner Liebe anvertrauen, seinem Blut anvertrauen, seiner Gnade, dann möchte ich den Liedvers wiederholen, den ich heute Morgen gelesen habe in der Losung. Stark ist meine Jesu-Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen.